Europameisterschaft ist überstanden und wir können wieder etwas durchschnaufen. Herzlich willkommen bei Adam Online Audio, unserer Juli-Ausgabe und der letzten vor unserer Sommerpause. Im August gibt es keinen Podcast, ab September finden Sie uns dann wieder im iTunes Store oder auf unserer Website. Für unsere heutige Ausgabe habe ich einige nachdenklichere Themen ausgesucht oder ruhigere, wenn Sie so wollen. Und das passt vielleicht ganz gut in die Urlaubszeit. Wir haben jetzt lange Gas gegeben, viel gearbeitet und jetzt endlich ist eine Möglichkeit, sich mal zurückzulehnen. Und das ist eine gute Gelegenheit, über das eigene Leben auch nachzudenken. Wo investiere ich meine Energie? Wie lebe ich mein Leben? Was sind meine Prioritäten? Und vielleicht die eine oder andere Weichenstellung vorzunehmen, um dem Leben eine etwas andere Ausrichtung zu geben. Vielleicht hören Sie diesen Podcast ja jetzt im Auto unterwegs zum Urlaubsziel oder mit dem iPod am Strand. Mein Name ist Peter Müller und ich wünsche Ihnen auf jeden Fall viel Spaß beim Zuhören. Werner May ist einer der leitenden Psychologen in der Ignis Akademie in Kitzingen bei Würzburg. Mein Name ist Turbomann. Ich liebe es, schon mal aufzudrehen auf 180. Nicht unbedingt mit meinem Auto oder einer Harley Davidson. Nein, im Leben so richtig mal einen drauf machen. Nicht eine Sauftour, bitte nicht missverstehen, sondern Höchstleistungen bringen, auch als Dauerleistung. Ich denke da an berufliche Projekte, die einen längerfristig fordern, aber auch an Zeiten in der Familie. Nicht, dass ich was gegen Erholung habe, gegen Pausen. Auch da drehe ich gerne auf. Aber wogegen ich eine Abneigung habe, das ist, wenn alles so dahin plätschert. 40 Stunden abgesessen und in der Zeit, die noch verbleibt, auch nichts Weltbewegendes. Als Turbomann bin ich einer, auf den man sich verlassen kann, der, wenn es nötig ist, nicht den bequemeren Weg geht, der auch mal die Zähne zusammenbeißt, um ans Ziel zu kommen. Es gibt ein Geheimrezept für ein belastbares Turboleben. Legales Doping, ohne auszubrennen oder Motorschaden. Dazu gehören drei Eigenschaften, in die wir investieren sollten. Wie uns übrigens auch die Stressforschung verrät. Erstens. Es kommt darauf an, dass wir Ja sagen zu dem, was wir tun, einwilligen und bereit sind, uns hinzugeben. Dann werden wir eher Sinn finden, uns von Herzen einlassen. Wir sind beteiligt und geschützt. Abwehrkräfte werden freigesetzt. Situationen dagegen, in denen wir innerlich gekündigt haben, sind gefährlich. Stellen wir uns einmal vor, alles, was wir tun, ist mit einem tiefen inneren Ja an uns abgedeckt. Ja, das will ich wirklich tun. Allein dieser Gedanke, macht er nicht schon Mut? Wo wir aus Verantwortung nicht aussteigen können, sollten wir um dieses Ja ringen. Mein Slogan: Frei ist der, der will, was er soll, und nicht der, der tut, was er will. Zweitens. Persönliche Handlungskontrolle verspüren ist ebenfalls nötig. Ich darf wissen, dass ich nicht hilflos bin, machtlos. Die Dinge werden nicht nur von außen gesteuert. Ich realisiere vielmehr, dass ich mitgestalte, ich verstehe, um was es geht und kann meine Pläne einbringen. Ich bin Kopf, nicht Schwanz, nicht der Zufall oder immer nur die anderen bestimmen, sondern ich mische mit. Passivität ist gefährlich. Immer nur zu reagieren auch. Da gilt es, auszubrechen. Und beten kann ich immer. Drittens. Belastungen, Schwierigkeiten, Widerstände lerne ich als Herausforderungen anzunehmen, statt ihnen auszuweichen, mich nach einer heilen Welt zu sehen. Das Vollkommene wird erst noch kommen. Das normale Leben sind Herausforderungen, die auch eine Chance zu meiner Veränderung sind. Dass nicht alles sofort klappt, ist normal. Fehler dürfen sein. Nicht zu viel Angst vor dem Motorschaden wünscht dir der Turbomann. PS. Und noch ein Geheimnis hinterher. Zwei Dinge sollte ich fest in meinem inneren und äußeren Turbo-Terminkalender einplanen. Eine feste Zeit jede Woche, so 30 bis 60 Minuten, in der ich meine nächste Woche plane, sie in mein Leben einordne. Und eine feste Zeit, in der ich zur Ruhe komme, den Vögeln im Garten zuhöre und Kieselsteine übers Wasser springen lasse. Diese 2 bis 3 Stunden sind gut investiert. Holen sich selbst wieder rein. Das verspreche ich dir. Der folgende Beitrag stammt aus meiner Feder. Mein Name ist Peter Müller. Ich habe Missiologie am Bethany College of Missions in Minneapolis studiert und praktische Theologie bei IGW International in der Schweiz. Ich habe mehrere Jahre die Vineyard-Gemeinde in Landsberg geleitet, als freier Redakteur bei Der Auftrag und KAM gearbeitet und bin momentan selbstständiger Texter, Übersetzer und Webdesigner. Als Autor habe ich im Mai das Buch Columbans Revolution veröffentlicht. Die Weisheit des Loslassens. Gott gebe mir die Gelassenheit, die Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann. Den Mut, die Dinge zu ändern, die ich ändern kann. Und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Dieses Gebet, das auf den Theologen Reinhold Niebuhr zurückgeht, wird Tag für Tag in Hunderttausenden von Selbsthilfegruppen auf der ganzen Welt gebetet. Es gibt Menschen Hoffnung, die in hoffnungslosen Situationen stecken und erkannt haben, dass sie daraus allein nicht mehr herauskommen werden. Sie treffen sich in sogenannten 12-Schritte-Gruppen, um miteinander Heilung zu suchen. Um diese Heilung zu finden, geht jeder Einzelne für sich durch einen Prozess von 12 Schritten. Schritt 1 beginnt immer mit dem Eingeständnis, es nicht schaffen zu können. Wir haben erkannt, dass wir gegenüber unserem Problem machtlos sind. Das klingt trivial, aber nicht selten braucht ein Mensch viele, viele Jahre und eine beeindruckende Menge an persönlichen Katastrophen, ehe er bereit ist, seine eigene Machtlosigkeit einzugestehen. Wir alle halten gerne fest an unserem Bild von uns selbst, an Beziehungen und Lebensumständen, die sich verändert haben und nicht mehr der Wunschvorstellung entsprechen, die wir von ihnen haben, oder an einem Ziel, einer Sache, an etwas, das wir unbedingt haben wollen. Von Buddhisten wird diese schöne Geschichte erzählt, wie man einen Affen fängt. Das sind ja schlaue Tiere und darum schwer zu fangen. Um sie zu fangen, legt man ausgehöhlte Kokosnüsse unter die Affenbäume. Darin befinden sich Reiskörner. Die Löcher in den Nüssen sind gerade so groß, dass ein Affe hineingreifen kann. Das tun die Affen auch. Und sie packen die Reiskörner. Nun bekommen sie aber dummerweise die zur Faust geballte Hand nicht mehr aus der Kokosnuss. Sie könnten wieder loslassen und entkommen, aber das erlaubt ihre Gier nicht. So fängt man einen Affen. Gott hat das Leben bunt gemacht. Und so kommen immer wieder Dinge unseres Weges, mit denen wir überhaupt nicht gerechnet hatten. Die Autorin J.K. Rowling hat es mit ihren Harry Potter-Romanen zu Welterfolg gebracht. In einer Rede mit dem Titel »Der Nutzen des Scheiterns« vor Harvard-Absolventen Anfang Juni 2008 sprach sie über die Zeit, als sie alles andere als eine erfolgreiche Autorin war. Ich denke, ich kann ehrlich sagen, dass ich nach allen konventionellen Maßstäben in gerade mal 7 Jahren nach meinem Abschluss auf ganzer Breite gescheitert war. Eine außergewöhnlich kurzlebige Ehe war implodiert. Ich war arbeitslos, alleinerziehend und so arm, wie man in Großbritannien nur sein kann, ohne obdachlos zu sein. Die Ängste meiner Eltern, meiner selbst, hatten sich erfüllt und nach allen üblichen Normen war ich der größte Versager, den ich kannte. Nun, ich werde nicht hier stehen und Ihnen erzählen, Versagen mache Spaß. Dieser Abschnitt meines Lebens war ein finsterer und ich hatte keine Ahnung, dass es, wie die Presse das inzwischen dargestellt hat, eine Art märchenhafter Auflösung geben würde. Ich hatte keine Vorstellung, wie weit der Tunnel gehen würde und lange Zeit war jedes Licht am Ende Hoffnung und nicht Realität. Warum also über den Nutzen des Scheiterns sprechen? Einfach deshalb, weil Scheitern das Abstreifen des Unwesentlichen bedeutete. Ich hörte damit auf, mir vorzumachen, ich sei irgendetwas anderes als das, was ich war. Und ich fing an, alle meine Energie darauf auszurichten, die einzige Arbeit zu beenden, die mir wirklich etwas bedeutete. Wäre mir etwas anderes geglückt, hätte ich möglicherweise niemals die Entschlossenheit gefunden, in diesem einen Bereich Erfolg zu haben, zu dem ich mich wirklich zugehörig glaubte. Ich war frei geworden, denn meine größte Angst war bereits Wirklichkeit und ich war immer noch am Leben. Ich hatte immer noch eine Tochter, die ich über alles liebte und ich hatte eine alte Schreibmaschine und eine große Idee. So wurde der Tiefpunkt das feste Fundament, auf dem ich mein Leben neu aufgebaut habe. Das Scheitern gab mir eine innere Sicherheit, die ich durch das Bestehen von Prüfungen niemals erreicht hatte. Das Scheitern lehrte mich Dinge über mich selbst, die ich anders niemals hätte lernen können. Derartiges Wissen ist ein wirkliches Geschenk, auch wenn es schmerzhaft erworben wurde, und es war mehr wert als jede Qualifikation, die ich erreicht habe. Ist es erstaunlich, dass Jesus viel Zeit mit den Gescheiterten seiner Zeit verbrachte? Die Zöllner und Huren werden euch ins Reich Gottes vorausgehen, sagte er zu den fest etablierten Frommen seiner Zeit. Der Franziskanerpater Richard Rohr hat es so ausgedrückt: Erfolg hat uns im geistlichen Leben sehr wenig zu lehren, doch Versagen und Misserfolg ist ein großer Lehrmeister. Ständige Erfahrung sogenannter Bekehrung lehrt uns wenig, doch die Sünde ist eine große Lehrmeisterin. Wir lernen viel mehr von unserem Versagen als von unseren Erfolgen. Wir lernen viel mehr von unseren Schmerzen als vom Wohlfühlen. Wir lernen viel mehr vom Loslassen als vom Festhalten. Und die Aufgabe der Kirche ist es, euch auf diese Reise zu schicken, wo ihr die Wahrheit hier unten im Bauch kennenlernt und hier im Herzen und auch hier im Kopf, wo ihr sie sozusagen durch und durch kennt. Aber es ist nicht die Erfahrung oder das Wissen anderer, sondern es ist eure eigene Reise. Der Weg führt in die Freiheit und er heißt Letting Go, loslassen. Als Männer sind wir sehr darauf getrimmt, zu leisten und Erfolge zu erzielen. Umso schwerer fällt es uns, loszulassen. So halten wir fest an Dingen, die uns und die Menschen um uns herum viel kosten. Vielleicht sogar die Freiheit und das Leben, wie in der Geschichte mit den Affen. Es gibt Dinge im Leben, die wir ändern können und müssen, die unseren Mut und unsere Tatkraft brauchen. Aber manchmal ist der weise Weg das Loslassen, den wir halt oft nur durch ein Scheitern bereit sind einzuschlagen. Peter Aschoff lebt in Erlangen und gehört zum Leitungsteam von Elia, einer eigenständigen neuen Gemeinde in der evangelischen Kirche. Er ist promovierter Theologe, verheiratet und Vater von 4 Kindern. Außerdem ist er seit 1996 Vorsitzender von Alpha Deutschland und hat 2 Bücher veröffentlicht: Mit Gott im Job über Glaube und Arbeitswelt und Licht der Sonne, Glanz des Feuers über keltische Spiritualität. Seinen Blog finden Sie im Internet unter www.elia-erlangen.de/wordpress. Erwachsen beten. Das Gebet ist für viele Christen ein schwieriges Thema. Nicht nur, weil wir uns mit erstarrten Formen oder Leistungsdruck von innen oder außen konfrontiert sehen, sondern auch, weil sich unser Verhältnis zu Gott wandelt. Johannes unterscheidet im 1. Johannesbrief, Kapitel 2, Kinder, Heranwachsende und Erwachsene im Glauben. Beim Kind erscheint Gott als der, der für mich da ist und sorgt. Vieles dreht sich um die eigenen Bedürfnisse und das unmittelbare Umfeld. Der Heranwachsende testet seine Kraft und sucht den Erfolg, oft über Gebetslisten, Methoden und Strategien. Gott ist mein Halt im Umgang mit den Herausforderungen durch andere. Der reife Mensch schließlich sieht weiter und erkennt Gottes Wirken in und über allen Dingen. Er sieht die Gefahr in der Fixierung auf eigene Bedürfnisse und erkennt, wie Gott Feinde und Schwierigkeiten benutzt, um uns zum Guten zu verändern. Dieses Wachstum verändert unser Gebetsleben. Ich habe das begriffen, als eines meiner Kinder zu Geld kam, das unbedingt und sofort ausgegeben werden musste. Die Wünsche wechselten mehrmals täglich. Ich hatte keine Eile mit dem Kauf. Bis das Päckchen eingetroffen wäre, wäre schon ein anderer Wunsch aktuell gewesen. Vielleicht macht Gott dasselbe mit uns. Damit unser Gebetsleben sich nicht aus oberflächlichen Wünschen speist, sondern wir unsere tiefen, bleibenden Sehnsüchte entdecken und darin einen reiferen Zugang zu Gott entwickeln. Man muss nicht erwachsen werden im Glauben, sondern kann kindisch bleiben und süchtig nach Trost ohne Zumutung. Oder man kann im Stadium des Halbstarken stecken bleiben. Viel frommer Krampf und realitätsferner Triumphalismus, der sich angeblich von Sieg zu Sieg schwingt, deutet das an. Jesus hat seine Jünger gewarnt, nicht stolz zu werden auf ihren Erfolg gegen die bösen Geister. Er konnte Gottes Schmerz über die Welt verstehen. Auch das ist etwas, das ich an mir feststelle. Je älter ich werde, desto tiefer kann ich den Schmerz anderer nachempfinden. Drittens lerne ich von Gott, dass viele Probleme wesentlich komplexer sind und mehr mit mir zu tun haben, als ich bisher dachte. Sie lassen sich nicht einfach wegbeten, weil ich darin selbst verwickelt und verstrickt bin. In der Art, wie ich auf andere reagiere oder als Teil eines eingespielten Systems funktioniere, sei es nun die Familie oder eine Firma. Vieles, was mich an anderen nervt, schlummert auch in mir. Diese Ernüchterung macht mich barmherziger und geduldiger. Gottes Interessen sind weiter und größer als meine eigenen. Romano Guardini hat dieses Ziel so beschrieben: Menschen dieser Art sind es, auf die sich das Dasein verlässt. Gerade weil sie nicht mehr die Illusion des großen Gelingens, der leuchtenden Siege haben, sind sie fähig zu vollbringen, was gilt und bleibt. Im Vaterunser gibt uns Jesus ein gutes Beispiel, wie wir frei von Narzissmus und Kraftmeierei mit Erwartung und Zuversicht beten können. Vielleicht mache ich auf dem Weg dahin weniger Worte und schweige mehr. Vielleicht lerne ich, indem ich Psalmen und Gebete aus dem Schatz der christlichen Tradition als Hilfe statt als lästiges Korsett begreife und lerne, aufmerksamer hinzuhören, wenn Gott zu mir auf die unterschiedlichsten Weisen redet.
Eva Online. Sensible Holzköpfe. Der Tod ist eine blöde Erfindung, sag ich zu meiner Freundin. Der Tod war eigentlich gar nicht geplant, antwortet sie. Recht hat sie. Wären wir dusseligen Menschen nicht so neugierig, hätte uns Gott nicht aus dem Paradies geworfen und wir säßen jetzt immer noch inmitten der ewigen Schöpfung zusammen mit Löwen, Papageien und Lemuren. Stattdessen teilen wir mit unseren tierischen Lebensabschnittspartnern nur einen Bruchteil der Zeit und futsch sind sie. Nix mit ewiger Schöpfung. Zumindest nicht hier und jetzt. Kurz vor dem Gottesdienst bin ich richtig zerdetscht, missmutig und launisch. Die sollen mich heute bloß alle in Ruhe lassen. Ich bin traurig. Gestern Nacht ist unser Kaninchen gestorben. Pünktchen hieß es. Dabei hatte es gar keine Punkte. Als ich das Schlappöhrchen damals in der Zuhandlung entdeckte, war es so winzig, dass ich es einfach mit nach Hause nehmen musste und seine Kaninchenmama wurde. Zusammen mit Schnuff, ihrem Hasenmann, lebte sie fortan in unserem Wohnzimmer und besuchte brav das Katzenklo. Während ich in die Vergangenheit abtauche, hocke ich mich in den letzten Winkel. Keiner soll meine triefende Nase und meine dicken Tränensäcke sehen. Gottesdienst. Fröhlich sein ist angesagt. Mein Mann hilft kräftig mit, hält er doch heute die Predigt und erntet den einen oder anderen Lacher. Doch plötzlich wird er ernst. Erzählt von Pünktchen. Dass sie als lebendiges Kuscheltier auf dem Sofa die Hauskreisbesucher erschreckte, nie Grünfutter aß und trotzdem 8 Jahre alt geworden ist. Dass sie uns gerne die Nasenspitze ableckte, wenn wir sie kraulten oder wenn wir traurig waren. Manche behaupten, Tiere hätten keine Seele, sagt Markus. Und dass es doch nur ein Karnickel war, also weg mit dem Kadaver in die Mülltonne. Ich werfe ihm einen bösen Blick zu, aber er sieht mich nicht, ich bin zu weit weg. Unsensibler Holzkopf, denke ich. Typisch Mann. Auch wenn er eigentlich darauf hinaus wollte, dass Pünktchen ihren eigenen Charakter hatte. Wir sind sehr traurig, sagt er. Beinahe ziehe ich den Holzkopf wieder zurück. Doch da drehen sich plötzlich alle um und werfen mir mitfühlende, aber auch abschätzende Blicke zu. Ich versuche zu lächeln, aber meine Gesichtsgrimasse fällt herunter und zerbricht in 1000 Scherben. Ich blicke hinterher und versuche, die albernen Tränen zu verstecken. Der Tod ist eine blöde Erfindung, denke ich wieder. Immer diese Vergänglichkeit, diese ständigen Abschiede von Lebewesen, die man liebt. Denn die Liebe bleibt ja, die stirbt nur selten. Mein Mann erzählt weiter und schließt sich zu Ende. Es war eine gute Predigt, aber ein Holzkopf ist er trotzdem, weil er nicht mitheult, weil er da vorne sitzt und die Leute zum Lachen bringt, aber nicht mich. Am späten Abend, kurz vor dem Einschlafen, erzählen wir uns gegenseitig Geschichten über Pünktchen. Ich bin aber auch ein Sensibelchen, denke ich im Halbdunkel, bereitet mich von diesem Tag der Trauer zu verabschieden, als ich meinen Mann über die Wange streichle. Da bemerke ich diese kleine Mini-Pfütze neben dem Augenlid und folge ihrer Spur zur Nase. Mein Mann sagt nichts, aber ich weiß, er predigt immer, was er auch meint. Wir sind sehr traurig. Auch er. Wäre Pünktchen noch hier, hätte sie ihm die Träne weggesteckt. Wir sehen sie irgendwann wieder, meint er leise. Da soll noch mal einer behaupten, Männer seien unsensible Holzköpfe. So ein Blödsinn. Wer das behauptet, ist selber einer, denke ich. Und mein Schädel fühlt sich in diesem Moment seltsam schwer und faserig an. Nicole Vogel ist Autorin und Redakteurin. Ihr Mann Markus malt die Zeichnungen zu dieser Kolumne, die in der Printausgabe von Adam Online zu sehen sind. Weitere Informationen über die beiden gibt es im Internet unter www.schänderlein.com.
Ja, Ihr Urlaub ist hoffentlich noch nicht zu Ende, aber diese Ausgabe von Adam Online Audio. Ich möchte noch auf das Angebot von Adam Online hinweisen. Sie finden uns im Internet unter www.adam-online.de. Dort können Sie auch die gedruckte Ausgabe abonnieren oder sich das Heft als PDF herunterladen. Und wenn Sie wie viele inzwischen Postkarten blöd finden, dann schreiben Sie uns doch einfach eine E-Mail. podcast@adam-online.de. Schöne Grüße aus Ihrem Urlaub. Mein Name ist Peter Müller und ich bedanke mich fürs Zuhören. Tschüss! Ein evangelischer Pfarrer, ein katholischer Pfarrer und ein Rabbi machen einen gemeinsamen Ausflug. Es war ein sehr heißer Sommertag, als sie plötzlich an einen einsamen Waldsee kommen. Sie schauten sich um und da niemand da war, der sie sehen konnte, zogen sie sich splitternackt aus und nahmen ein erfrischendes Bad. Ihre Freiheit genießend, ging das nackte Trio Beeren pflücken, als plötzlich eine Gruppe Frauen aus ihrer Stadt entgegenkam. Da sie ihre Kleidung nicht mehr rechtzeitig erreichen konnten, bedeckte der evangelische Pfarrer und der katholische Pfarrer das Geschlechtsteil mit den Händen. Der Rabbi jedoch bedeckte sein Gesicht und sie rannten davon. Nachdem die Frauen weg waren und sie wieder angezogen waren, fragten der evangelische und der katholische Pfarrer den Priester, weshalb er denn sein Gesicht und nicht sein Geschlechtsteil bedeckte. Der Rabbi antwortete: Ich weiß ja nicht genau, wie es bei euch ist, aber in meiner Gemeinde erkennt man mich an meinem Gesicht